Lasst uns einstimmen in das Flehen um den Heiligen Geist. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich das Heilige nimmer verliere, das ist das Anliegen, das Jesus am Ende seines irdischen Lebens dem Vater vorgetragen hat in seinem hohen priesterlichen Gebet, wenn er darum betete, dass das, was er auf die Erde gebracht hat, hier nicht verloren gehe, sondern bleibe. Sein Werk, das friedenstiftende, versöhnende, priesterliche Werk. Und dass es weitergehen sollte durch die Apostel und durch die Kirche bis in die heutige Zeit. Ich möchte aus dem 15. Kapitel bei Johannes die Verse 14 bis 16 Ihnen vortragen. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dieses Wort, liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, müssten wir noch tiefer erwägen. Diese Freundschaft geht tiefer als jede andere Freundschaft, weil sie aus dieser tiefen, innigen Vereinigung des Menschen mit Christus kommt. Wenn wir über das priesterliche Wirken, das einzigartige priesterliche Wirken Christi nachdenken, dann werden wir immer wieder auf das Wort Inkarnation stoßen, Fleischwerdung. Das heißt, Gott will sein Heil niemals rein spirituell wirken, sondern immer auch Fleisch geworden, sichtbar, konkret, in Zeichen, in materiellen Zeichen. Deswegen sprechen wir von einer sakramentalen Ordnung. Diese sakramentale Ordnung hat die Kirche nicht geschaffen, sondern sie ist ein Teil dieser Ordnung. Und diese Ordnung kommt von Gott, weil Christus die materialisierte Liebe des Vaters ist. Die fleischgewordene, menschgewordene, betastbare, hörbare Liebe, natürlich auch die wirksame, heilende, versöhnende Liebe des Vaters ist. Und diese betastbare, hörbare Liebe ist in der Welt einfach da. Und sie bleibt in der Welt. Immer wieder betastbar, hörbar. In der Kirche, wir haben das gestern gehört, die Kirche ist ein Sakrament, weil sie materialisiert dasselbe darstellt, was Christus in der Welt sein wollte für uns. Und sie hat das ganze Gnadenwerk Christi geschenkt bekommen in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie können an der Kirche vorbei überhaupt keine Gnade mehr erbitten von Gott. Wenn Sie also jetzt zu Jesus gehen würden, sagen: Jesus, lass mal die Kirche beiseite, lass mal die Gemeinschaft der Heiligen und all das beiseite und die Engel, ich möchte mit dir reden. Und ich möchte von dir eine spezielle Gnade haben. Dann wird Jesus sagen: Geh zur Kirche, dort ist alles hinterlegt. Denn in der Ausgießung des Heiligen Geistes ist in dieses materielle, organisierte, sprich also tönerne und brüchige Gefäß der Kirche, die aus Menschen besteht, die ganze Fülle der Liebe Gottes eingegossen. Wie hat der heilige Paulus gesagt, er, der uns dahingab, seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt? Und Jesus würde dieses Wort jetzt so umdeuten und sagen, er, der euch den Heiligen Geist am Pfingstfest gegeben hat, hat er euch nicht im Heiligen Geist die ganze Erlösungsgnade und alles, was ihr zum Leben und zur Heilung braucht, geschenkt? Das ist der priesterliche Dienst, der der Kirche anvertraut ist. Und dieser priesterliche Dienst setzt sich auch fort in denen, die einen speziellen Auftrag und eine spezielle Berufung haben und auch Vollmacht, wie Jesus es zu seinen Aposteln sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Nun müssten wir dieses Wort noch ein bisschen umdeuten. Es geht nicht nur um einen Auftrag, den wir erfüllen, der irgendwo geschrieben ist, den wir lesen und dann umsetzen, sondern das, was Auftrag ist, was der Auftrag Christi ist, sein Wirken ist in uns und soll unter uns und durch uns zur Vollendung kommen. Es ist also nicht neben uns und irgendwo geschrieben, sondern es ist ein Gesetz in uns geworden, weil Christus jetzt unsere wahre Identität geworden ist. Im vergangenen Advent hat der bekannte päpstliche Hofprediger Raniero Cantalamessa dem Papst und der Kurie 4 Adventspredigten gehalten. Natürlich zu dem Thema Priesterjahr. Und da hat er diesen Gedanken einmal ventiliert. Er sagt nämlich in seiner Predigt, für Jesus Christus gibt es keinen Nachfolger, der ihn ersetzen müsste. Dann wörtlich, in jeder menschlichen Einrichtung, wie damals im Römischen Reich, bei den Ordensgemeinschaften oder wie es in einem weltlichen Unternehmen der Fall ist, wird ein Nachfolger eingesetzt, der das Werk fortführt, aber nicht die Person des Gründers. Diesen hält man manchmal sogar für unangebracht, veraltet oder wert, dass man ihn endlich verabschiedet. Nicht so die Kirche. Für Jesus gibt es keinen Nachfolger, denn er ist nicht tot, sondern er lebt. Ja, Sie wissen, wie das ist, als der alte Adenauer, der sehr verdienstvoll sich um die Bundesrepublik bemüht hat, dann doch ins sehr hohe Alter kam, hat man gesagt, er, der das alles wunderbar begründet hat, aber irgendwie ist er uns jetzt doch ein bisschen alt geworden. Es wird Zeit, dass wir ihn verabschieden und dass ein Nachfolger rankommt. Und dann kamen dann eben die späteren Bundeskanzler alle, mehr oder weniger mit glücklicher Hand. Bei Jesus ist das anders. Erstens ist Jesus nicht veraltet, seine Botschaft ist nicht veraltet, seine Person ist nicht veraltet. Und zweitens, er lebt in seiner Kirche wirklich weiter, führt sein Werk fort. Er ist also nicht irgendwie ein Nachfolger Jesu. Deswegen wird auch zum Beispiel der Papst nicht der Nachfolger Jesu genannt. Höchstens der Stellvertreter. Das heißt, durch ihn macht sich Jesus bekannt und kund. Das ist ein prophetischer und ein leitender Dienst, der hier getan wird, der aber im Grunde der Dienst Christi und das prophetische Wort Christi ist, das hier durch die Kirche und durch das Lehramt etwa geschieht. Also ist es immer der lebendige Christus, der keine Nachfolger hat, weil er selbst unter uns lebt. Er sagt ja, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses bei uns, das müssen wir richtig jetzt wieder deuten. Ich lege immer Wert darauf, dieses Bild vom Weinstock und von dem Leib Christi vor Augen zu haben. Christus ist nicht bei uns, sondern er ist in uns. Er ist in seiner Kirche. Er will durch uns, die er als Werkzeuge benutzen will, die Kirche zunächst und dann auch den speziellen priesterlichen Dienst, will er sein Wirken fortsetzen. Was ist also dann die Aufgabe seiner Mitarbeiter, die er zum priesterlichen Dienst berufen hat? Ich zitiere wieder den päpstlichen Hofprediger Raniero Cantalamessa, ihn so darzustellen, dass er präsent wird, seiner unsichtbaren Gegenwart eine sichtbare Gestalt geben. Im priesterlichen Dienst bekommt Christus eine Gestalt. Wird er nicht nur irgendwie, wie soll ich sagen, dargestellt, sondern stellt sich selber dar. Durch diese Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Wenn Sie jetzt tiefer darüber nachdenken, kommen Sie schon auf diesen wunderbaren Gedanken, wie priesterlicher Dienst sich auf verschiedene Weise darstellen kann. Zum Beispiel fraulich oder männlich. Denn auch in Maria hat er Gestalt angenommen. Ja, sie war die erste Christusträgerin, die ihm ganz Raum gegeben hat, damit er sein priesterliches Wirken auf dieser Erde beginnen konnte. Also ihn so darzustellen, dass seine unsichtbare Gegenwart eine sichtbare Gestalt in unserem Leben bekommt. Und deswegen sagt der päpstliche Hofprediger, jeder Priester sollte ein Mystiker sein, zumindest ein Mystagoge, jemand, der die Menschen in das Geheimnis Gottes und Christi einführt und sie dazu an die Hand nimmt. Also Mystagoge, das ist ein Mensch, der mit den Geheimnissen Gottes vertraut ist, weil er in diesen Geheimnissen lebt und andere Menschen einführt in diese Geheimnisse. Also etwas von dieser unfassbaren Schönheit und Liebe Gottes darstellt unter den Menschen in seiner Person. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das so sage, dann muss ich gleich vorausschicken, dass ich jetzt über etwas spreche, was für mich ein hohes Ideal ist, von dem ich aber nicht behaupte, es schon erfüllt zu haben. Sonst würde ich gar nicht wagen, darüber zu sprechen. Aber ich möchte zumindest mich so verhalten, wie der heilige Paulus es sagt, ich habe es vor Augen, ich jage ihm nach. Wenn wenigstens das der Fall ist, dann dürfen wir weiterhin über das priesterliche Ideal sprechen. Denn es ist im Letzten kaum erfüllbar und in großen Gestalten können wir ahnen, wie beim Pfarrer von Ars, was das im Tiefsten bedeutet, Gott in einem Menschen zu sehen, Gott in einem Menschen zu erleben. Das setzt einen ungeheuren Gehorsam voraus, nämlich Christus zulassen im eigenen Leben. Das setzt einen Gehorsam voraus, sich so beiseite nehmen, sich so für unwichtig erklären, dass er jetzt wirklich die Wichtigkeit und Mitte meines Lebens wird. Ihn zulassen. Also mich ihm völlig zur Verfügung stellen. Das ist der Grundgehorsam, der die Voraussetzung für jedes göttliche Wirken in der Welt ist. Wenn Sie einmal in die Heilsgeschichte hineinschauen, werden Sie feststellen, die großen Gestalten der Heilsgeschichte waren nicht Leute wie Alexander der Große und Cäsar oder Napoleon oder vielleicht sogar der böse Hitler, die die Welt verändert haben äußerlich, sondern das waren diejenigen, die Gott gehorcht haben. Von Abraham angefangen, über Maria bis in die heutige Zeit. Sie haben ihn Gott sein lassen, sie haben ihn durchgelassen, sie haben ihm Raum gegeben in ihrem Leben, sie haben sich als Werkzeug total und ohne Abstriche zur Verfügung gestellt. Ich möchte das vergleichen, obwohl jeder Vergleich natürlich auch seine Haken hat. Es ist wie bei einem Schauspieler. Und ein Schauspieler muss exakt sich an den vorgegebenen Text und die vorgegebene Rolle halten, damit der Autor des Stückes durchkommen kann, zu Wort kommen kann. Das heißt, er leistet einen Grundgehorsam gegenüber dem Text und dem Inhalt, so wie der Autor den Text und den Inhalt vermitteln wollte. Das setzt eine gewisse Gehorsamshaltung und eine Geschmeidigkeit voraus. Die schauspielerische Kunst liegt in der Geschmeidigkeit, sich dieser Rolle so anzupassen, als wenn man selbst derjenige wäre, den man jetzt darstellt. Andererseits wird der Schauspieler natürlich dadurch auch entlastet. Er muss ja nichts Eigenes produzieren. Er braucht sich nur dem anzupassen, was vorgegeben ist. Und wenn Sie das jetzt einmal auf den prophetischen und priesterlichen Dienst umsetzen, dann schauen Sie sich einmal Johannes den Täufer an. Er ist ein typisches Beispiel für diesen Grundgehorsam. Warum war sein prophetisches Wort so mächtig? Warum hat Jesus ihn den größten aller Propheten, die vorher gelebt haben, genannt? Warum? Weil dieser Johannes nichts anderes sein wollte als eine schwingende Membran der Stimme Gottes. Die Stimme des Rufenden in der Wüste. Damit er durchkommen konnte, musste er den Grundgehorsam leisten, Hörender und Redender zu sein, ohne zu begreifen, was er da eigentlich verkündete. Ich sage manchmal bei einer Predigt zu den Leuten, das ist das Paradox des priesterlichen Dienstes, etwas zu wirken, was man nicht kann, und etwas zu verkünden, was man nicht begreift. Denn als Mensch kann ich doch das nicht tun, was mir anvertraut ist. Es ist ein Mysterium. Deswegen sind wir also, oder müssen wir sein, gewissermaßen amtlich, aber auch vielleicht in unserer subjektiven Geisteshaltung Mystiker oder Mystagogen, Menschen, die in dem Geheimnis leben, das Geheimnis verwalten, jetzt nicht amtlich verwalten, sondern mit der Hingabe ihres Herzblutes sozusagen verwalten und dann eben dieses Geheimnis wirken in die Welt hinein, ohne es im Tiefsten zu begreifen. Wenn ich meine Verkündigung davon abhängig machen wollte, dass ich nur das durchlasse, was ich begreife, dann würde von der ewigen Wahrheit und Weisheit Gottes nur ein Bruchteil durchkommen zu den Menschen. Und das ist das Schlimmste, was passiert, wenn ein Verkündiger des Wortes nur das zulässt, was er selber begreift. Johannes der Täufer war der Prototyp eines Propheten, einer solchen schwingenden Membran, die völlig empfindsam war für das Wort Gottes. Das kann man ablesen an einem Ereignis, das sich dann später kurz vor seinem Tod noch abspielte, als er im Gefängnis war. Da war er nicht mehr der Prophet. Da war ja sein prophetischer Dienst beendet. Jetzt war er der einzelne, persönlich zum Glauben aufgerufene, der sein Lebenswerk jetzt sozusagen in die Hände Gottes legen sollte und dann auf einmal Zweifel bekam. War das denn alles richtig? Habe ich denn eigentlich den richtigen Messias verkündet? Und auf einmal musste er selber, der für andere Autorität war, musste er selber jetzt ein Glaubender werden, der sich ganz auf die Autorität Jesu verlassen musste. Bist du, der da kommen soll? Ich finde diese Szene so rührend, so anrührend, weil sie zeigt, das ist der Priester, stark in der Autorität der Verkündigung und schwach als Mensch, der selber glauben muss und von Zweifeln oft hin und her geschüttelt wird. Beides zugleich. Der Priester muss also, wenn er Gott darstellen soll und ihn präsent machen soll, in seiner sichtbaren Gestalt sozusagen ihn darstellen soll, muss er aber Gott nicht, und da liegt jetzt eigentlich der Unterschied zu dem Bild vom Schauspieler, er muss ihn nicht spielen, er muss ihn assimilieren. Das ist ein großer Unterschied. Spielen heißt eine Rolle, die mir eigentlich fremd ist, mir gewissermaßen anzueignen. Obwohl das eigentlich nicht meine Rolle ist, sondern ich ein ganz anderes Charakterwesen hätte. Aber der Priester soll Gott eben nicht so darstellen, sondern er soll ihn assimilieren. Das heißt, ihn so in sich aufnehmen, dass Gott gewissermaßen eins wird mit ihm und sich in allem, was sein Leben ausmacht, aussprechen kann. Nicht nur im Wort der Verkündigung. Nicht nur in der amtlichen Handlung der Liturgie, sondern in seinem ganzen Leben. Das heißt, wenn wir morgens zum Beispiel in der Heiligen Schrift lesen und sie betrachten, dann ist das ein Assimilierungsvorgang. Wenn wir das Brot des Lebens empfangen in der Eucharistie, ist das ein Assimilierungsvorgang. Wir empfangen, um das zu werden, was wir empfangen. Brot des Lebens für die Welt. Also nicht einfach eine Rolle zu spielen, als ob, um diese Rolle dann im Urlaub für 4 Wochen wieder beiseite zu legen und dann den alten Menschen wieder rauszulassen, sondern so ihn zu assimilieren, dass ob ich schlafe oder ob ich wache, ob ich esse oder trinke, ob ich amtlich eine Funktion ausübe oder Privatmann bin, wie auch immer, ich immer derselbe bleibe. Nämlich so etwas wie eine Vergegenwärtigung des lebendigen Gottes, der in mir Gestalt annehmen will. Die deutschen Bischöfe haben 1992 einen Brief an die Priester geschrieben und haben noch einmal den priesterlichen Dienst erklärt und haben dann diese Unterscheidung gemacht, die in der Philosophie gemacht wird, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen dem herstellenden Handeln und dem darstellenden Handeln. Das herstellende Handeln ist die eigene Kreativität, dass man nach eigenen Plänen, nach eigenen Planungen und Konstruktionen irgendetwas herstellt, etwas macht. Ja, das herstellende Handeln wird leider viel zu oft bei manchen Gemeinden und in manchen Liturgien beobachtet. Da wird eine Liturgie gemacht. Ich denke daran, dass unser Papst immer wieder darauf hinweist, er hat ja sich sehr auch mit liturgischen Fragen beschäftigt. Liturgie machen wir nicht, sondern wir finden sie vor, wir schreiten in sie hinein. Es ist ja die göttliche, die himmlische Liturgie. Wir werden sozusagen hier auf der Erde hineingenommen in die feiernde Gemeinde des Himmels, die das Hochzeitsmahl schon vorwegnehmen darf, hier auf der Erde, um es dann im Himmel in einer vollendeten Weise zu feiern. Das herstellende Handeln ist immer mit sehr viel Schweiß und Kraftanstrengung verbunden. Also ich kann Ihnen eines sagen, wenn ich meinen priesterlichen Dienst so verstehen würde, als herstellendes Handeln, dann würde ich vor jedem Sonntagsgottesdienst erstmal einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich jetzt wieder was Neues konstruieren müsste und wieder eine Liturgie erfinden und wieder etwas Neues. Und ich habe manchmal den Eindruck, bei solchen thematischen und gestalteten Gottesdiensten, wie sie manchmal produziert werden, dass da viel zu viel hergestellt wird und die Leute eigentlich gar nicht zur wahren Anbetung geführt werden, sondern da wird etwas vorgeführt. Und sobald man anfängt, bei der Liturgie zu klatschen, weil etwas gelungen ist, muss man sagen, hier stimmt wieder was nicht. Nein, es geht um das darstellende Handeln. Christus gegenwärtig und erfahrbar werden lassen, transparent werden für ihn. Das ist keine Sache der eigenen Kreativität, sondern des Zulassens. Einer, ich möchte sagen, kontemplativen Haltung. Dass ich Gott zulasse, durchlasse in meinem Leben. Es ist im Prinzip einfacher als das herstellende Handeln, aber von der Spiritualität her insofern schwierig, weil es von mir verlangt, meine Eigenmächtigkeit aufzugeben. Und wie gerne möchten wir die noch mit ins Spiel bringen. Wir möchten doch gelobt werden. Wir möchten doch manchmal Mittelpunkt sein. Der päpstliche Hofprediger Cantalamessa sagt, der heilige Gregor von Nyssa hat einen berühmten Ausdruck geprägt, der in der Regel auf die Erfahrungen der Mystiker angewandt wird, nämlich das ahnende Gespür für das Mysterium. Das ahnende Gespür für das Geheimnis Gottes. Paulus hat das in die Worte gekleidet, in Christus sein. Hier sind wir also genau wieder an diesem Punkt, an diesem Bild, Weinstock, in Christus sein. Er ist mein neues Leben, er ist meine neue Erkenntnis, meine Weisheit. Oder er ist mein, jetzt nehmen Sie das Wort bitte nicht falsch auf, er ist mein Kumpan. Das Wort Kumpan kommt aus dem Lateinischen und heißt cum mit panis Brot. Mit dem ich das Brot teile oder umgekehrt, der mit mir das Brot teilt. Wir haben Teil an dem einen Brot und werden selber dieses eine Brot, Christus für die Menschen. Aus dieser Kumpanei wird Kirche. dass sozusagen Christus als Brot des Lebens sich mitteilt und dann in uns lebt und wir selber verwandelt werden in dieses Brot des Lebens für die Welt. Das ist der Sinn dieser göttlichen Kumpanei in der Kirche und im priesterlichen Dienst. Und der Priester hat die Aufgabe, nicht nur Kumpanei zu üben, indem er die Eucharistie austeilt, sondern selber so etwas zu werden wie ein Brot, das von anderen aufgezehrt wird, sich aufzehren lassen. Was heißt also, betrachten wir das noch einmal ein wenig näher, Christus darstellen, Christus durchlassen? Man kann es in drei Perspektiven betrachten. Die eine, dasselbe tun, was Christus tut. Denken Sie an dieses Wort von Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt erstens, wir haben ein Mandat, das wir uns selber nicht geben können. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ein Auftrag ist ein Mandat. Und über dieses Mandat verfüge ich, der Beauftragte, nicht, sondern der, der mir den Auftrag gibt, der mein Vorgesetzter ist, meine Autorität, Jesus. Also, hier bin ich im Gehorsam schon mal einem Mandat verpflichtet. Das Zweite, was in diesem Wort, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch, anklingt, dass die Sendung Jesu und die Sendung des Priesters identisch sind. So wie der Vater mich sendet, so geht die Sendung unverkürzt und unverändert und mit derselben Vollmacht in euch, durch euch weiter. Deswegen dürft ihr euch nicht verweigern, müsst euch ganz zur Verfügung stellen, damit die Vollmacht Christi durchkommen kann. Das setzt voraus, ich sagte schon, einen Grundgehorsam ihm gegenüber, ja so etwas wie einen Vorgang der Entäußerung oder der Entprivatisierung. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich bin der an ihn Verschenkte, gerufen und verschenkt. So heißt ja die Überschrift dieser Exerzitien. Ich bin der an ihn Verschenkte. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Herr, mach mit mir, was du willst. Und wenn er das tun kann, dann kommt er durch. Wenn ich aber meine Eigenmächtigkeit dazwischen stelle, dann blockiere ich sein Wirken in dieser Welt. Deswegen dasselbe tun, was Christus tut, geht nur in dieser Entprivatisierung. Privare, das lateinische Wort, heißt ja stehlen. Etwas wegnehmen, was mir nicht gehört. Es ist ein Raub, der mir nicht zusteht, eine Anmaßung. Und die muss weg. Ich muss sozusagen hinter Christus verschwinden. Ich habe im Gefängnis in Kassel mal erlebt, dass ein Gefangener mich fragte, der von katholisch und liturgisch überhaupt keine Ahnung hatte. Herr Pfarrer, sagen Sie mal, warum tragen Sie denn beim Gottesdienst immer so eine Plane? Er meinte das Messgewand. Und dann sagte ich zu ihm ganz einfach, damit ich als Mensch darunter verschwinde. Damit Christus zum Vorschein kommen kann. Damit die Menschen etwas spüren, hier geschieht nicht irgendetwas rein Kulturelles oder etwas Soziologisches oder wie auch immer, sondern hier handelt Christus. Das ist das. Der Priester soll hinter Christus verschwinden, damit Christus zum Vorschein kommen kann. Die Spiritualität des Priesters gibt uns Johannes der Täufer vor. Er muss wachsen, immer größer werden. Und ich muss immer geringer werden, immer kleiner werden. Am Schluss sollen die Leute nicht von mir reden, sondern von Christus reden, wenn sie mit mir in Kontakt sind. Ich bin also gar nicht wichtig. Ich kann abtreten, wenn nur Christus in der Mitte bleibt und der Gesprächsstoff bei den Menschen. Kann ich abtreten? Habe ich meinen Dienst getan? Sie wissen ja, Am besten hat immer der seinen Dienst getan, von dem man nicht sagt, er sei unersetzlich. Er hinterlasse eine riesige Lücke, die nicht mehr zu füllen sei. Wir hinterlassen keine Lücke, weil Christus sie immer ausfüllt. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn wir abtreten, wird Christus nicht weniger mächtig sein, nicht weniger groß sein. Wir sind gar nicht als Menschen gefragt. Unsere Wichtigkeit, wenn überhaupt, kommt nur von ihm. Also Christus darstellen, nicht nur in der Amtsvollmacht, Sünden zu vergeben oder die Eucharistie zu feiern, also dieses Wunder der Verwandlung zu wirken, was wirklich priesterlicher Dienst ist. Aus Sünde wird Gnade, aus Brot wird Brot des Lebens und Leib Christi. Sondern es geht darum, selber dieses Wunder und Werk der Verwandlung an sich selber zu erfahren, zu verschmelzen mit dem Dienst, ganz in diesem priesterlichen Dienst aufzugeben, aufzugehen. Die Barmherzigkeit des Vaters in persona darzustellen, besonders zu den Ärmsten der Armen. Und die eucharistische Liebe Christi selbst darzustellen in seinem Leben. Er, der für uns zum Brot geworden ist, Brot für die Welt. Und das geschieht eben nicht nur im liturgischen Raum, sondern auch im Dienst an den Armen, in der Diakonie und eben auch im Zeugnisgeben für Christus, wenn nötig sogar, mit der Hingabe seines Lebens in der Martyria. Also diese Dreiheit von Liturgie, Diakonie und Martyrie gehört wesentlich zum Auftrag des priesterlichen Dienstes in der Kirche, sowohl auf die Kirche im Ganzen bezogen, wie auf den einzelnen Priester dazu. Dasselbe tun, was Christus tut, das ist das eine, wie wir Christus darstellen sollen. Ein weiteres, dasselbe erleiden, was Christus erleidet. Hier müssen wir uns einfach wieder klar machen, Erlösung geschieht eben nicht durch hehre Worte, die Christus gesprochen hat, auch nicht durch Wunder, die er getan hat, sondern durch seine Passion. Da, wo Jesus aus der Aktivität herausgezogen wurde, ich möchte sogar sagen, aus der Kreativität, und nur noch dieses Leiden auf sich genommen hat als eine Form der äußersten Hingabe und Liebe zu den Menschen, da ist er unser Erlöser geworden. Und selbst miterlösend werden mit Christus, dasselbe erleiden, was Christus erleidet, wäre priesterlicher Dienst in der Darstellung Jesu. Jesus hat den Aposteln ja keine großen Versprechungen gemacht, dass sie also auf der Erde triumphal und erfolgreich sein würden, hat er ihnen nicht verheißen. Er hat gesagt, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sie können sich vorstellen, was das Schicksal der Schafe ist, wenn sie mitten unter die Wölfe gesandt werden. Das ist also ein Todeskommando. Das ist eigentlich etwas für harte Männer, für solche, die es auf sich nehmen können, wirklich das Äußerste hinzugeben. Wir denken in diesem Fall auch an die Länder, in denen Christus noch heute verfolgt wird, in seinen Gliedern, von den Kirchenfeinden, welcher Art sie auch immer sind. Und diese Feinde sind nicht nur die, die von außen ihn verfolgen, sondern wir haben das ja auch gestern schon gehört, wo es da heißt, der Antichrist, der kommt ja aus unserer Mitte. Das sind oft diejenigen, die als die Frommen, als die Gesetzestreuen, die Dogmatiker, vielleicht sogar die Kirchgänger gelten, die religiösen Führer sogar manchmal und Theologen. Jesus wurde nicht von den Heiden umgebracht, sondern von den Theologen. Und heute wird er auch sehr oft von den Theologen bekämpft. Und es ist gar nicht so einfach, diesen Zwiespalt oder diese Anfeindung durchzustehen in der Kirche. Ich habe da einen Priester vor Augen, mit dem ich kürzlich ein Gespräch hatte. Der hat mir erzählt, er hat im Grunde in der Gemeinde nichts anderes getan, als im Gehorsam gegen die Kirche und gegen Christus seinen Dienst zu verrichten. Dann wurde ihm bei seinem Dienstantritt aber von der Gemeinde, sprich vom Pfarrgemeinderat, mitgeteilt, bei uns gehen die Uhren anders als in anderen Pfarreien. Bei uns predigt die Gemeindereferentin sonntags. Außerdem in der Liturgie werden bei uns nicht zwei Lesungen und das Evangelium, sondern nur eine Lesung sonntags vorgetragen. Und dieser Priester versuchte eben im Gehorsam gegen die Kirche seinen Dienst zu tun. Der Pfarrgemeinderat hat ihn nach einem Jahr davongejagt und hat sogar noch den Generalvikar des Bistums zu einem Negativkumpanen gemacht in dieser Geschichte. Und der Priester musste gehen. Das war ein ganz frommer Mann, der aus der Ukraine kam und mit dieser deutschen Mentalität der theologisch-intellektuell verseuchten und emanzipierten Katholizität nicht zurechtkam. Wir finden also die Feinde oft im eigenen Lager und könnten daran verzweifeln. Der Grund dafür, dass wir mit Christus auch ins Leiden hinein berufen sind, als Priester und im priesterlichen Dienst, liegt einfach darin, dass es theologisch ganz klar grundgelegt ist: Das Licht kam in die Welt, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kommt in sein Eigentum, aber die Seinen nehmen ihn nicht auf. Damals wie heute. Noch einmal, Jesus wurde nicht von den Heiden umgebracht, sondern von den Theologen. Das dritte, Christus darzustellen, ich sagte schon, dasselbe tun, was Christus tut, dasselbe erleiden, was Christus erleidet. Das dritte ist, denselben Sieg erringen, den Christus erringt. Darauf kommt es an. Ich lese oft in Todesanzeigen, neulich sogar bei einem Priester, aber ich bin sicher, dass er seine eigene Todesanzeige nicht verfasst hat, die Überschrift: gehofft, gekämpft und doch verloren. Das ist das Schlimmste, was man über eine christliche Todesanzeige schreiben kann. Also ich wünsche mir, dass man später mal auf meinen Grabstein schreibt: gekämpft, gehofft, gesiegt. Das wäre die richtige Todesanzeige. Stellen Sie sich mal vor, es hätte jemand als Überschrift über das Kreuz statt Inri geschrieben: gekämpft, gehofft, verloren. Ja, dann gäbe es keine Erlösung. Jesus hat in seinem Tod nicht verloren. Er hat gesiegt, obwohl er äußerlich der Unterlegene war. Wir dürfen uns also von den Anfeindungen und von all dem, was Leiden Christi im engsten und weitesten Sinn bedeutet, nicht aus der Fassung bringen lassen. Wir haben immer Anteil, wenn wir mit dem Christusleib verleiblicht sind, eins sind, haben wir immer Anteil an seinem Schicksal bis zur Auferstehung, Verherrlichung und Himmelfahrt. Das dürfen wir als Priester im priesterlichen Dienst oder als Kirche niemals vergessen. Das Leiden ist ein Prozess, aber der Sieg ist die Endgültigkeit. Und deswegen müssen wir immer diesen Sieg vor Augen haben. Wir müssen eingefleischte Optimisten sein. Wenn die Kirche nicht mehr den Optimismus hat, sind wir verloren. Ich erinnere mich, dass einmal Helmut Kohl als Bundeskanzler enttäuscht war darüber, dass die Kirche einstimmte in dieses Wehklagen über die untergehende Welt und über alle schlechten Dinge, die immer schlechter werden und so. Dann sagte er, wenn die Kirche schon anfängt, wehleidig zu werden, ja, wer soll dann überhaupt nur eine Perspektive für die Zukunft eröffnen? Wir Politiker können das ohnehin nicht. Aber die Kirche müsste das doch können. Also, keine Angst haben. Der Angst, der wir begegnen, müssen wir entgegensetzen: ich bin die Auferstehung und das Leben, so wie Jesus es der Martha gesagt hat. Die Angst vor der Zukunft, die müssen wir abwenden durch das Wort: ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin das Alpha, das Omega, das heißt jenseits vom Alpha, von einem Anfang und jenseits von einem Ende, was es zeitlich ja in der Ewigkeit gar nicht gibt, gibt es gar nichts. Ich umfasse alles. Und deswegen müsst ihr nicht Angst haben, dass die Atombombe am Ende steht. Nein, ich stehe am Ende, Christus. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir Durst erleiden, weil Jesus uns ja derjenige ist, der sagt, wer durstig ist, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Also wir haben immer ihn, der uns speist, der uns nährt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit. Hier schon auf der Erde hat er dieses sieghafte Leben in sich und nicht erst später. Wir meinen immer, das sei so in der zeitlichen Abfolge zu sehen. Hier schlecht und böse und Vergänglichkeit und Krankheit und Tod und Leiden. Und dann nach dem Tod kommt dann endlich der ersehnte Lohn. Nein, den haben wir schon hier. Wir dürfen hier schon den Frieden des Herzens spüren. Wir dürfen hier schon im Himmel angesiedelt sein. Obwohl unser Leib noch an der Erde haftet, sind wir bereits mit unserer Seele bei ihm. Und wenn Jesus sagt zu den Jüngern, der Jünger ist nicht größer als sein Meister, haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen, dann ist das im Grunde ein Privileg, dass wir dasselbe erleiden und erleben dürfen, was er erlitten und erlebt hat. Denken Sie an Petrus, der ja sich vor Angst davon gekrochen hat, als Jesus ins Leiden gehen musste, aber nach der Pfingstfeier, nach dem Ereignis des Heiligen Geistes, da auf einmal wendete sich das Blatt bei ihm, und als er ausgepeitscht wurde vom Hohen Rat, da kam er freudestrahlend zurück, voller Stolz für Christus leiden zu können und für ihn Zeugnis abgeben zu können, in dieser Weise leidend mit ihm eins sein zu können. Also der Priester ist ein Botschafter der Freude, Botschafter einer neuen Welt. Er verkündet das siegreiche Leben Jesu, ja auch in seinem eigenen Leibe. Es wäre schlimm, wenn wir Priester resignative Typen wären, die also nur den Leuten also mies machen, Leute, ich habe früher auch mal Idealismen gehabt und war auch früher mal so hochtrabend, aber ich habe so bitterböse Erfahrungen gemacht und am Ende ist doch alles umsonst gewesen. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Denken Sie an das Wort vom Licht ausmachen. Das Licht kann keiner ausmachen. Das ist Christus Jesus selber und er bleibt unter uns. Also wie gesagt, der Priester hat nichts anderes zu sein als eine Verkörperung dieses Optimismus. Er muss also gar nicht viel tun, er muss nur etwas sein. Und dann kommen wir wieder auf unsere Armut zurück, auf die der Herr schaut, der uns seine Freunde nennt und uns in seinen Dienst nimmt. Diese Armut ist unsere menschliche Gebrechlichkeit. In diese zerbrechlichen Gefäße unseres menschlichen, auch sündigen Seins gießt er seine Gnade, füllt unsere Hände, damit wir sie austeilen können, die Gaben, die er uns gibt. Bei Martin Buber in den chassidischen Geschichten finde ich dieses wunderschöne Wort: Der Führer in Israel darf nicht meinen, der Herr der Welt habe ihn deshalb erwählt, weil er ein großer Mann sei. Wenn es dem König beliebte, seine Krone an den Holzpflock zu hängen, der in der Wand steckt, wird der sich seiner Schönheit rühmen, die das Auge des Königs an sich gezogen habe. Wenn also es dem Herrn gefiel, seine Krone an diesen Holzpflock zu hängen, der vielleicht meinen Namen trägt, Winfried Abel, muss ich mir darüber gar nichts einbilden. Die Hauptsache, der Glanz seiner Krone, die Schönheit seines Königtums und sein priesterliches Wirken, das alle Menschen heilen will, kommt zum Zuge. Ich möchte diese Betrachtung, liebe Schwestern und Hörerinnen und Hörer, abschließen mit dem Gebet, dass der päpstliche Hofprediger an das Ende seiner Adventspredigt gestellt hat, von einem Abt Chotard. O Gott, du gabst der Kirche viele Apostel, aber entzünde in ihren Herzen wieder einen brennenden Durst nach Intimität mit dir und den Wunsch, gemeinsam für das Wohl des Nächsten zu arbeiten. Schenke ihnen allen eine durchbetete Einsatzbereitschaft und eine Kontemplation, die sie den Auftrag der Stunde erkennen lässt. So sei es.
Amen.